DW Menschen und Märkte.
Die größte Freihandelszone der Welt und was sie für die USA und Europa bedeuten könnte, das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Da sage doch einer, die Globalisierung sei tot. An diesem Sonntag haben 15 Länder aus der Region Asien-Pazifik das größte Freihandelsabkommen der Welt unterzeichnet. Es umfasst die 10 Länder des südostasiatischen ASEAN-Verbandes, außerdem Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland und vor allem China. Lena Bodewein.
So kann es klingen, wenn etwas Weltbewegendes in Pandemiezeiten geschieht. Beim virtuellen Gipfeltreffen der südostasiatischen Staaten ASEAN hielten 15 Handelsminister reihum ein unterzeichnetes Dokument in die Kamera. Und am Ende war es geschafft. Der Gastgeber Vietnam setzte die letzte Unterschrift unter den Vertrag zur RCEP. Zum Abkommen über die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft RCEP gehören nicht nur die 10 ASEAN-Staaten, sondern auch China, Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien. Dessen Handelsminister Simon Birmingham nannte es ein unglaublich wichtiges Abkommen. Es drückt aus, dass diese Region, die seit Jahrzehnten die wirtschaftlich dynamischste Region der Welt ist, immer noch der Offenheit und dem Handel verpflichtet ist. Wir werden diesen Pakt als Plattform und Sprungbrett nutzen, um die Wirtschaft in der Zeit nach Covid-19 wieder in Schwung zu bringen. Die RCEP betrifft etwa 2,2 Milliarden Menschen und umfasst rund ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Noch ist das Handelsvolumen der 15 Teilnehmerstaaten etwas geringer als das der EU. Aber Experten vermuten, dass sich das schnell ändern wird. Erklärt Zhang Jiangping vom chinesischen Handelsministerium. Die RCEP ist eine Freihandelszone mit einem gewaltigen Umfang und einem großen Markt. Wenn sie erst einmal eingerichtet ist, wird sie die weltgrößte Freihandelszone. Und weil zu den Mitgliedern sowohl Industriestaaten als auch Schwellenländer gehören, ist ihr Wachstumspotenzial und ihr Entwicklungsmoment enorm. Vor allem für China wird das Abkommen als Erfolg gewertet. Mitten im Handelskrieg mit den USA ist es Peking gelungen, seine Handelsbeziehungen auf der anderen Seite des Pazifiks deutlich zu verbessern. Ein Schritt auf einem Marsch, wie Zhang Jiangping erläutert. Während der Einrichtung und des Ausbaus wird China weiter eng mit den Abkommensmitgliedern zusammenarbeiten. So können wir noch effizienter in die globale Liefer- und Wertschöpfungskette eingebettet werden, bessere Arbeitsabläufe schaffen und unsere verschiedenen Stärken am besten einbringen. So wird China zu einem höheren Entwicklungsgrad marschieren. Abgesehen davon könnte das Abkommen im angespannten Verhältnis von China und Australien helfen. Beide Länder liegen im Konflikt, seit Australien mit Blick auf China eine gründliche Untersuchung der Herkunft des Coronavirus forderte. Peking hat deswegen Importe aus Australien beschränkt. Der australische Handelsminister Simon Birmingham lobt die Bereitschaft von beiden Seiten, am jahrelangen Schöpfungsprozess der RCEP weiter mitzuarbeiten. Ja, es gibt momentan Schwierigkeiten und ich bin besorgt darüber, dass Chinas Strafaktionen den Handelsfluss gestört haben. Ich bitte alle Mitglieder der RCEP, dem Abkommen nicht nur den Buchstaben, sondern auch dem Geiste nachzufolgen. Bleibt zu hoffen, dass seine Bitte erhört wird.
Wie sich die Zeiten ändern. Vor 4 Jahren, also bevor US-Präsident Donald Trump an die Macht kam, wollten die USA eigentlich selbst ein großes Freihandelsabkommen mit pazifischen Anrainerstaaten unterzeichnen, das sogenannte TPP. Und zwar explizit ohne China. Trump stieg direkt nach seinem Amtsantritt aus und jetzt gibt es ein viel größeres Abkommen mit China, aber ohne die USA. Ich habe den Handelsexperten Rolf Langhammer, Professor am Kieler Institut für Weltwirtschaft, gefragt, ob die USA in der Region an Einfluss verloren haben.
Ja, das haben sie. Und zwar aus eigenem Zutun. Präsident Trump hätte niemals das Pazifische Abkommen aufkündigen müssen. Es war zu Ende verhandelt. Es war ein gutes Abkommen. Es war ein sehr tiefes Abkommen, das sehr, sehr viele neue Dinge enthielt, beispielsweise Regeln für den digitalen Handel. Es war durchaus ein Abkommen im Interesse der USA, denn die Amerikaner haben ihre Handschrift in diesem Abkommen durchbringen können. Jetzt stehen sie mit leeren Händen da, denn obwohl das chinesische Abkommen deutlich flacher in dem Sinne ist, dass es viel, viel weniger an neuen Elementen enthält, sondern sich im Wesentlichen auf Handelsliberalisierung stützt, ist es eben doch ein Abkommen, das einen Großteil der asiatischen pazifischen Staaten umfasst und China wird dort den Ton angeben.
Wie viel Macht hat China durch das Abkommen gewonnen?
Ich glaube nicht mehr, als China sowieso aufgrund seiner wirtschaftlichen und politischen Stärke bereits hatte. Aber es ist ein wichtiges Signal, dass China in der Lage ist, eben jetzt auch nicht nur bilaterale Abkommen zu schließen mit einzelnen ASEAN-Staaten, wie es auch zum Beispiel nach der Südostasien-Krise Ende der 90er Jahre der Fall war, sondern eben mit einer gesamten Region, einschließlich Japan und einschließlich Südkorea. Und natürlich ist die Einbeziehung Japans besonders wichtig, weil Japan ja das Land war, das nach dem Rückzug der Amerikaner aus dem Transpazifischen Abkommen versucht hat, unter den 11 verbleibenden Mitgliedern noch ein solches Abkommen hinzuzuzimmern. Wir haben also überlagernde oder überlappende Mitgliedschaften. Japan wird weiter in der transpazifischen Wirtschaftszone aktiv sein, aber natürlich konnte es sich dem Drängen Chinas und auch der ASEAN-Staaten nicht entziehen, einfach deswegen, weil nicht nur China, sondern eben auch die ASEAN-Staaten für Japan ein sehr wichtiger Handelspartner sind.
Nun haben viele Industrienationen ja auch Angst vor China. Erst ist China ein Kunde, dann ist es ein Konkurrent. Nun sagten Sie, Japan ist jetzt dabei bei dem neuen Abkommen, auch Südkorea, Australien, Neuseeland. Was sind die Motivationen dieser Länder? Müssen sie keine Angst haben, dass China ihnen bald den Rang abläuft?
Wir sind natürlich in der technologischen Entwicklung, vor allen Dingen die ASEAN-Staaten, aber auch Australien, Neuseeland, nicht so weit wie beispielsweise Japan. Aber natürlich ist es ein Abkommen, das in erster Linie zunächst einmal den Güterhandel liberalisiert bzw. Zölle abbaut und nicht sehr viel mehr. Man darf also nicht von diesem Abkommen mit China erwarten, dass es die Tiefe hat, die beispielsweise ein Abkommen der Europäer hat, die ja nun viel tiefer gehen, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, Schutz vor der Zivilgesellschaft und so weiter. Aber nichtsdestoweniger haben diese Länder wahrscheinlich erstens keine andere Wahl und zweitens ist es natürlich auch im eigenen Interesse, denn wenn diese Länder einem solchen Abkommen nicht beitreten würden, dann würden sie unter Umständen gegenüber anderen Ländern ins Hintertreffen geraten und vor allen Dingen bei der Behandlung ihrer eigenen Investitionen in China schlechter behandelt. Denn das ist ja Chinas Ziel, mehr ausländische Direktinvestitionen in das eigene Land zu ziehen, zu kontrollieren, was diese Investitionen eigentlich für den heimischen Markt produzieren. Und da bleibt es China und vor allem Japan und Südkorea nichts anderes übrig, als auch der Handelsliberalisierung zuzustimmen, um nicht mit ihren eigenen Investitionen in China ins Hintertreffen zu geraten.
Was heißt diese nun größte Freihandelszone der Welt für die EU und für die USA?
Und die EU setzt sich selber Fesseln, indem sie ihre Abkommen verbindet mit politischen Zielen bzw. einem politischen Dialog. Sie setzt auch weitergehende Ziele wie Nachhaltigkeit, eben Schutz der Zivilgesellschaft, Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen. Und das versucht sie in Abkommen wie zum Beispiel mit den Mercosur-Partnern in Südamerika eben zustande zu bringen. Das ist in Asien, in Ostasien sehr schwierig, einfach deswegen, weil dort Menschenrechte nicht gerade im Mittelpunkt des Interesses stehen. Zum Beispiel ist es bisher nicht möglich gewesen, dass die EU mit den ASEAN-Staaten ein Abkommen schließt, weil eben Länder wie Thailand mit einem Militärregime oder auch Myanmar mit der Behandlung der Rohingyas eben nicht den Kriterien entsprechen bei den Menschenrechten, die die EU als absolut zwingend ansieht. Das heißt, was Europa zurzeit gegenüber Ostasien vorzubringen hat, ist ein zwei sehr wichtige Abkommen mit auf der einen Seite mit Südkorea und mit Japan und auf der anderen Seite eben der Versuch mit China über ein bilaterales Investitionsschutzabkommen Verhandlungen zu Ende zu führen, die ja bereits seit 7 Jahren laufen und die letztlich in diesem Jahr unter der EU-Präsidentschaft Deutschlands eben abgeschlossen werden sollten und eben nicht zustande gekommen sind. Das heißt, die EU wird sich wohl bewegen müssen. Entweder sie nimmt Abstand von ihren strikten Vorgaben bezüglich eines politischen Dialogs und politischer Kooperation oder sie wird gegenüber asiatischen Ländern ins Hintertreffen geraten, was den Abschluss von Abkommen anlangt.
Und was heißt das für den Kurs von dem zukünftigen US-Präsident Biden?
Präsident Biden wird zunächst einmal innenpolitisch aktiv sein. Das ist ganz klar. Von ihm werden, so nehme ich mal an, in kurzer Sicht keine nennenswerten Impulse kommen, das zu korrigieren, was Präsident Trump angerichtet hat. Nichtsdestoweniger wird wahrscheinlich von der EU-Seite versucht werden, und da stößt man wahrscheinlich bei Biden auf ein durchaus positives Echo, die festgefahrenen Gespräche über ein transatlantisches Abkommen, wie breit das auch immer angelegt sein soll, wieder aufzunehmen. Und ich denke da natürlich an ein Industriegüterabkommen, wo es im Wesentlichen um den Zollabbau geht. Das müsste möglich sein. Das wäre mit Biden möglich. Mit Biden wird nicht möglich sein, in kurzer Sicht das transpazifische Abkommen wieder aufzunehmen. Da wird er erst einmal sicherlich eine Zeit verstreichen lassen. Und mit China ein Abkommen zu schließen, ist absolut unmöglich für ihn.
Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft über das Freihandelsabkommen RCEP und mögliche Konsequenzen für die EU und die USA. Wirtschaftlich ist China derzeit wichtiger denn je. Denn während Unternehmen in Europa, den USA und vielen anderen Ländern noch unter den Corona-Auflagen leiden, wächst Chinas Wirtschaft bereits wieder. Der Autohersteller Volkswagen verkauft in China fast jedes zweite Auto und hat hier 33 Werke. Doch ausgerechnet das kleinste davon verursacht die größten Kopfschmerzen. Es liegt in der Region Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren von der Zentralregierung unterdrückt wird. Menschenrechtsgruppen fordern deshalb, das Werk zu schließen. Volkswagen hat sich zuletzt eher weggeduckt. Jetzt aber hat sich VW-China-Chef Stefan Wöllenstein erstmals ausführlich geäußert. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Rund 20.000 Autos werden jedes Jahr bei VW in Urumqi, der Hauptstadt der Region Xinjiang, produziert. Vor allem das Modell Santana, ein Billig-Passat für den chinesischen Markt. Dass es in Xinjiang schwerste Menschenrechtsverstöße gibt, Berichte über Umerziehungslager und Zwangsarbeit, davon wollte VW-Chef Herbert Diess letztes Jahr in einem BBC-Interview nichts gewusst haben. Sie wissen nichts über die Umerziehungslager für rund 1 Million Uiguren, fragte der BBC-Reporter.
You don't know about that.
I'm not aware of it.
Ich bin mir dessen nicht bewusst, so Diess. Volkswagens China-Chef Stefan Wöllenstein, zugleich Mitglied im VW-Markenvorstand, nennt jetzt im Interview mit der ARD die Berichte über Internierungslager besorgniserregend.
Natürlich kennen wir diese Reports, natürlich nehmen wir sie ernst und sie sind auch besorgniserregend aus unserer Sicht.
Trotzdem sei es aus wirtschaftlicher Sicht richtig gewesen, 2013 das Werk in Xinjiang zu eröffnen. Als wenige Jahre später erste Berichte über Internierungslager auftauchten, stritt China ihre Existenz zunächst ab, bezeichnete sie dann euphemistisch als Ausbildungszentren im Kampf gegen den Extremismus. 380 solcher Zentren hat das australische ESPY-Institut kürzlich ausgemacht. Dass die Lage in Xinjiang schwierig ist, räumt auch der VW-Manager ein.
Und deshalb versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, alles sicherzustellen, dass weder in der Supply Chain noch in dem direkten Einfluss auf unsere Mitarbeiter Themen passieren, die nicht mit unseren Wertvorstellungen übereinstimmen.
Was Wöllenstein Themen nennt, sind neben den Lagern massive Einschränkungen im Alltag der Uiguren, totale Überwachung, ständige Kontrollen, Verbote, lange Bärte zu tragen, politische Indoktrination. Von den 600 Volkswagen-Mitarbeitern in Urumqi gehört ein Viertel ethnischen Minderheiten an. Ob jemand inhaftiert war oder zur Fabrikarbeit gezwungen wurde, weiß Wöllenstein nicht. Auf das, was außerhalb der Werkstore geschieht, habe man keinen Einfluss.
Wir beschäftigen Leute direkt. Sie bewerben sich. Es kommt zum klassischen Bewerbungsgespräch, nachdem die Unterlagen geprüft worden sind. Und dann ist in der Regel zwischen Personalabteilung und Fachabteilung wird die Entscheidung getroffen, ob der Mitarbeiter eingestellt wird oder nicht, auf Basis seiner Qualifikation und seines Eindrucks, den er hinterlassen hat. Alles, was davor passiert ist, ist für uns extrem schwierig. Schwer nachzuvollziehen.
Berichten von 2019, dass es bei einem Zulieferer Zwangsarbeit geben soll, sei man nachgegangen.
Das hat sich nicht erhärtet. Wir haben das ganz genau geprüft. Wir haben auch anderen Supplier auf diesen Verdacht hin unterprüft. Haben wir getan, werden wir weiter tun.
Trotzdem, Menschenrechtsgruppen und Politiker der Grünen fordern, das Werk in Urumqi zu schließen, um damit ein Zeichen zu setzen gegen Chinas Minderheitenpolitik und um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, man dulde diese Politik. Doch VW-Mann Wöllenstein weist solche Forderungen zurück. Wirtschaftlich wäre das für VW kein großer Verlust.
Ich glaube aber nicht, dass sich das Davonstehlen aus der Xinjiang-Provinz weder die Themen unserer 600 Mitarbeiter und ihrer anhängigen Familien lösen wird, noch dass sie insgesamt das politische Thema in einer besseren Art und Weise lösen wird.
Und dann ist da ja auch noch die Corona-Pandemie, die der Wirtschaft in Deutschland und Europa schwer zusetzt. Von den großen Volkswirtschaften ist nur China bereits wieder auf Wachstumskurs. Und VW braucht den chinesischen Markt. Von einer zu großen Abhängigkeit von China will Wöllenstein nichts wissen. China hilft uns, sagt er. Und damit meint er nicht nur Volkswagen, sondern die gesamte Branche.
Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Gerd Georgi, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.